Der Kanzler unbeliebt, das Vertrauen in die Regierung gering, die Zustimmung zur AfD hoch. SPD und CDU stehen unter enormem Druck. Und dann kriegen sie auch noch Gegenwind aus den Ländern. Die Entlastungsprämie von 1.000 Euro, die wurde im Bundesrat mal eben abgeräumt. Heute im Koalitionsausschuss, da soll es neue Ideen geben und mal wieder den Schwur zur besseren Zusammenarbeit. Deutschland müsse sich aufraffen, so Merz heute beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Und dann erntet er dafür Pfiffe und Buhrufe. Wer soll wie viel leisten fürs Land, damit sich das Land noch was leisten kann? Auch dazu keine wirkliche Einigkeit. Unter Erfolgszwang, Schwarz-Rot ringt um Reformen. Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend aus Berlin, das sind meine Gäste. Kevin Kühnert ist bei uns, Bereichsleiter für Steuern, Verteilung und Lobbyismus beim Verein Bürgerbewegung Finanzwende. Früher waren die Titel kürzer, da war er Juso-Vorsitzender und Generalsekretär der SPD. Ich begrüße Thorsten Alsleben, Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das ist eine Organisation, die von Arbeitgeberverbänden finanziert wird. Und davor war er Hauptgeschäftsführer der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, das ist die Wirtschaftsvereinigung der Unionspartei. Barbara Junge ist bei uns, Co-Chefredakteurin der TAZ. Und Carina Mösbauer, Chefkorrespondentin Politik bei The Pioneer. Und bevor wir hier miteinander diskutieren über all das, was es zwischen SPD und CDU zu regeln gibt, schauen wir jetzt auf den Koalitionsausschuss. Mein Kollege Gerd von Follower steht vor dem Kanzleramt. Gerd, seit, glaube ich, 5:30 sitzt man da zusammen. Gibt es schon irgendetwas, was du gehört hast, wie es da weitergeht?
Das ist richtig. Seit 17.30 Uhr sitzt die Runde hinter mir im Kanzleramt zusammen und wir haben nichts aus dem Kanzleramt erfahren können, also Stillschweigen. Und von außen ist anzunehmen, dass die Koalitionäre mit sich und dem gegenseitigen Vertrauen ringen und natürlich mit den Reformideen, die da sind, bei der Einkommensteuerreform zum Beispiel, da ist man ja einer Meinung, hat man auch schon im Koalitionsvertrag festgeschrieben, die mittleren und kleinen Einkommen sollen entlastet werden. Aber wie die Gegenfinanzierung laufen soll, da ist man weitaus auseinander. Der SPD fällt mal wieder nichts Besseres ein als eine Steuererhöhung, in dem Fall für die Reichen und Besserverdienenden in Deutschland. Der Kanzler hat im Vorfeld schon gesagt, das ist mit ihm nicht zu machen. Die seien eh schon stark belastet und tragen viel zum Steuersystem dabei. Und Jens Spahn, der Fraktionschef der CDU-CSU, er hatte einen Gegenvorschlag gemacht. Er hat gesagt, lasst uns mit der Rasenmähermethode alle Subventionen in Deutschland 5% kürzen. Und dann geht es ja unter anderem auch noch um das Haushaltsloch, was droht schon im kommenden Jahr. Für den Haushalt fehlen immer noch 13, 15 Milliarden. Und oh Wunder, genau das wäre die Summe, wenn man die Mehrwertsteuer 1% erhöht. Aber nichts ist, glaube ich, unsozialer als eine Mehrwertsteuererhöhung. Menschen ohne Verdienst, Studenten, Rentner, aber auch arme Menschen werden davon sehr, sehr stark betroffen sein. Und es bleibt abzuwarten, wer sich in diesen Steuerfragen durchsetzt. Wenn die CDU-CSU heute auf die neueste YouGov-Umfrage guckt, dann wäre es wahrscheinlich gut geraten, wäre sie gut beraten. Sie hört nicht auf die SPD, denn die CDU ist abgesackt auf 22%, die AfD mittlerweile bei 28%. Und wenn der Kanzler erneut Lars Klingbeil und Co. nachgeben wird, dann tippe ich mal, wird es in einer Woche dann bei 20% und 30% landen.
Okay, Gerd, wir sind gespannt. Danke, danke, Gerd. Du beobachtest das weiter und wir kommen ja später bei Phoenix der Tag und so nochmal zu dir zurück. Mal sehen, vielleicht gibt es ja doch Ergebnisse und sonst vielleicht spätestens morgen früh. Vielen Dank, Gerd Joachim von Follower. Herr Kühnert, was wäre denn eine gute Botschaft, mit der die Koalition entweder heute Abend spät oder morgen früh sich den Bürgerinnen und Bürgern präsentieren könnte?
Ja, ich glaube, wir gehen alle nicht davon aus, dass jetzt der eine Knoten heute Nacht durchschlagen wird und plötzlich sich alles in Wohlgefallen auflöst. Daher denke ich, für viele Menschen wäre es gut, eine realistische Zeitplanung danach an der Hand zu haben, wann mit welchen Ergebnissen, zu welchen Fragen zu rechnen ist. Denn die Menschen merken ja, alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Es sind Kommissionen zu verschiedenen Sozialversicherungssystemen eingesetzt, die teilweise noch mehrere Wochen und Monate tagen. Es gibt große Haushaltslücken, jetzt noch mal verschärft durch die Steuerschätzung, die kürzlich stattgefunden hat. Und irgendwie hängt das miteinander zusammen und zum Teil aber auch nicht, weil es dient nicht alles nur dem Zweck, Haushaltslöcher zu schließen, sondern es geht ja schon auch um inhaltliche Fragen, wie man das machen möchte. Und ich glaube, viele vermissen da so ein bisschen Orientierung, wo die Reise hingehen wird und wann sie mit Ergebnissen rechnen
wird. Wer muss die Orientierung geben?
Die Regierung gemeinsam. Ja, mag banal klingen, aber die Partner werden, wie früher beim Herzblatt, auch getrennt voneinander befragt, immer nach solchen Koalitionsausschüssen. Und wenn dann nicht so eine Grundbotschaft gemeinsam da ist, naja, dann ist die Überschrift schnell wieder Streit in der Koalition. Das kennen wir alles. Ich weiß auch aus leidvoller Erfahrung, das ist alles leichter gesagt als getan. Also ich will mich da jetzt gar nicht so drüber erheben. Aber wenn man sich noch nicht auf was einigen kann, dann Erwartungsmanagement für Zeit. Das ist schon wichtig.
Herr Aslim, würde das reichen als Zeitplan oder muss da mehr kommen jetzt? Erwarten die Bürgerinnen und Bürger mehr?
Also besser als so komische Nachrichten wie nach dem letzten Koalitionsausschuss mit so Kleinstmaßnahmen, die undurchdacht sind, wäre in der Tat, wenn wir keine Entscheidung haben, also für Journalisten nicht so attraktiv, aber es wäre besser und dafür eher atmosphärisch das Gefühl, dass sie jetzt an einem Strang ziehen wollen. Also es war ja bis heute sozusagen der Höhepunkt des Streits auf dem DGB-Kongress und jetzt muss wieder abgerüstet werden. Und das Beste wäre, wenn Sie sagen, wir haben jetzt einen Zeitplan, wo wir vielleicht uns auch mal 3 Tage zusammensetzen und dann ist das Ziel eines großen Reformpaketes. Aber das kann natürlich heute noch nicht mal in Ansätzen festgezurrt werden, weil wenn man es macht in Ansätzen, dann wird sofort zerredet.
Frau Junge, geht das überhaupt noch? Schaffen die das noch? Bärbel Baas hat heute auf dem DGB-Kongress gesagt, die Unterschiede zwischen der Union und uns waren selten so spürbar wie heute.
Also wenn Sie jetzt tatsächlich die Koalition zusammenbringen und einen Instrumentenkasten finden, was man tatsächlich für diese Krise, gegen diese Krise tun kann, dann können Sie es auf jeden Fall noch schaffen. Sonst könnte es natürlich nach dem Sommer auch vorbei sein. Aber dazu gehört, glaube ich, nicht dieses große Reformprogramm, das dann irgendwann kommt, sondern es ist tatsächlich auch das Gefühl, diese Regierung kann irgendetwas leisten. Sie haben die Leute gehört, weil ich glaube, dass dieses Krisenbewusstsein in der Bevölkerung so groß ist, dass irgendwas Angemessenes passieren muss.
Mhm. Frau Mösbauer, was wäre denn angemessen Ihrer Meinung nach?
Naja, angemessen wäre auf jeden Fall mal diesen öffentlichen Streit abzustellen. Und wir haben es gerade gehört, das klingt oft so einfach und ist scheinbar irgendwie auch banal. Am Ende sieht man, dass die Nervosität auf beiden Seiten extrem steigt, gerade mit Blick auf die Umfragewerte und dann doch irgendwie so Reflexe sich immer wieder Bahn brechen, also billige Geländegewinne vielleicht auf Kosten des Koalitionspartners. Aber wenn die Ampel doch eins gezeigt hat, dann, dass genau das nicht funktioniert. Also wenn man irgendwie so den Gegner quasi in den eigenen Reihen innerhalb der Koalition sucht und sich dort am Koalitionspartner abarbeitet. Also ich glaube, es braucht da einfach mehr Chorgeist an erster Stelle. Und dann aber natürlich, es gibt diesen, also den Wunsch und auch das Bewusstsein in der Bevölkerung, dass sich was verändern muss, dass es tiefgreifende Strukturreformen braucht. Und es braucht da schon den großen Wurf, der muss aber nicht heute Abend dann schon präsentiert werden.
Ja, dann sagt der Kanzler heute beim DGB-Kongress, seit 2018 zum ersten Mal wieder ein CDU-Kanzler bei der Gewerkschaft, dem Jahreskongress. Und dann sagt er, jeder wird was geben müssen, dafür werden wir viel bekommen und wird dann ausgebuht, Herr Kühnert. Was ist denn das für eine Haltung, dass man jemanden, der so klar sagt, wir haben eine Krise, da muss was passieren, und dann erntet er Pfiffe und Buhrufe?
Also ich finde es erstmal gut, dass er hingegangen ist. Genauso wie ich es gut finde, wenn die Arbeitsministerin zu Arbeitgeberverbänden hingeht. Das ist erstmal immer auch ein Signal nach außen, dass man nicht nur in seine Komfortzone geht, sondern auch dahin, wo man mit Widerstand rechnen kann. Den kriegt man dann natürlich auch.
Gut,
den
kriegt man jetzt, bekommen, ja.
Genau, den kriegt man dann auch ein bisschen in der, sagen wir mal, Folklore, wie es dort vor Ort gepflegt wird. Ne, beim Arbeitgeberverband dann mit etwas höhnischem Gelächter und bei der Gewerkschaft halt mit einer Trillerpfeife und einem Plakat. Das entspricht so den jeweiligen Vorgehensweisen dort vor Ort. Aber klar, das sind für diese Verbände eben auch Möglichkeiten, auch vorzukommen in der Debatte und ihre Kritikpunkte anzubringen. Ich glaube nicht, dass der DGB jetzt jeden einzelnen Satz von Herrn Merz heute fürchterlich gefunden hat. Dafür war die Rede ehrlich gesagt auch zu allgemein. Aber natürlich hat er sich in den letzten Wochen immer wieder deutlich geäußert. Er hat auf Nachfrage gesagt, wenn er ein Gesetz schreddern könnte in Deutschland, wäre es das Arbeitszeitgesetz beispielsweise. Da braucht man jetzt nicht erwarten, das ist eine historische Errungenschaft der Gewerkschaftsbewegung, dass man dafür noch Applaus bekommt oder die Gewerkschaften sagen, das stimmt, jetzt wo sie es sagen, eigentlich fanden wir das schon immer ein bisschen doof. Das ist für die auch aus guten Gründen ein großer Fortschritt für Beschäftigte gewesen, den sie verteidigen. Und sie haben auch Argumente dafür.
Aber es geht ja nicht darum, um die Wochenarbeitszeit zum Beispiel zu verlängern, oder?
Nein, aber es geht natürlich, also erstmal geht es für Gewerkschaften, das finde ich auch nochmal wichtig daran zu erinnern, geht es darum zu sagen, wir können ja heute schon Absprachen treffen in verschiedenen Branchen, wie das sachgerecht gestaltet werden kann. Das Zauberwort dafür heißt Tarifpartnerschaft. Da muss man sich hinsetzen. Und dann sagt aber nicht nur der Arbeitgeber, was er gerne vom Arbeitsverhältnis hätte, sondern dann sagen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das auch. Und die Gewerkschaften verweisen darauf, dass wir in 50% der Betriebe in Deutschland gar keine Tarifbindung mehr haben. Also in vielen Fällen haben sich Betriebe dagegen entschieden, Arbeitgeber dagegen entschieden, das noch auszuhandeln. Und natürlich sagt eine Gewerkschaft dann, also bevor jetzt einfach die Politik kommt und sagt, wir regeln das von oben, wir haben dafür ein etabliertes Verfahren. Aber dann müsst ihr zu uns kommen, mit uns reden und müsst auch anhören, was wir zu sagen haben. Das hat Deutschland mal stark gemacht, dass wir das so ausgehandelt haben.
Also, wenn ich da vielleicht etwas widersprechen darf, ich fand diese Veranstaltung heute in jeder Hinsicht aus der Zeit gefallen. Wir haben die längste Wirtschaftskrise seit Bestehen der Bundesrepublik. Und eine Arbeitnehmervertretung müsste doch als allererstes Interesse daran haben, dass wir wieder Wachstum haben, damit sie höhere Löhne vereinbaren können, dass wir sichere Arbeitsplätze haben und dass ihre Beschäftigten mehr Netto haben. Und alles das hat Friedrich Merz angesprochen und alles das wurde ausgebuht. Ich fand das absolut unangemessen. Natürlich gibt es immer Folklore beim DGB und da gibt es auch mal ein bisschen ruppiger und robuster zu als vielleicht beim Arbeitgebertag. Aber dafür hatten sie ja gerade den 1. Mai und ich glaube, man hätte als Gewerkschaft durchaus die ausgestreckte Hand von ihm mal aufgreifen sollen und auch mit dem Signal, ja, wir wissen, dass auch wir Einschnitte haben, aber wichtig ist, dass am Ende der soziale Ausgleich stimmt. Aber diese Botschaft war es leider nicht.
Also zum einen würde ich sagen, es war für den Herrn Merz doch gar nicht so falsch, dass er da so viel Widerstand bekommen hat. Es hat halt seine Rede wirklich profiliert, kommt als Ruckrede rüber, das, was er die ganze Zeit haben will. Das ist das Erste. Das Zweite ist einfach, wenn man sich die Zahlen anguckt, die soziale Ungleichheit oder vielmehr die Ungleichverteilung des Vermögens war in Deutschland seit 1935 nicht mehr so hoch wie heute. Das muss man sich noch mal klar machen, woher diese Wut auch kommt. Die ist ja nicht nur performativ, die ist ja tatsächlich auch da.
Ist aber häufig Betriebsvermögen, an dem wir ein großes Interesse haben. Auch.
Ja, aber wir reden doch davon, gehen Sie doch einmal raus und fragen Sie die Leute, wie das mit dem Betriebsvermögen, dem sonstigen Verhältnis. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig, wenn wir diese Krise wirklich ernst nehmen wollen. Und Sie kennen auch die Zahlen, wir kennen sie alle. 1% der Reichsten besitzen 35% des Vermögens, die 10%, die Obersten, besitzen 67%. Diese Zahlen sind allen bekannt.
Zahlen ja auch mit Abstand die meisten Steuern.
Auf Einkommen, aber nicht auf Vermögen.
Aber nicht auf Vermögen. Ja. Deshalb sprechen wir doch die ganze Zeit auch über Vermögenssteuer, wobei ich die Reichensteuer immerhin schon mal als Schritt empfände in die richtige Richtung. Entschuldigung, ich höre gleich auf damit, aber mir ist dieses Thema so ein riesengroßes Anliegen. Das sind die 30er Jahre, über die wir sprechen. Und zwar beides mal. Und man konnte sich in den 30er Jahren im letzten Jahrhundert auch entscheiden, ob man den Weg der USA geht, nämlich mit Roosevelt, der für das System Sozialreformen gemacht hat und nicht für die Arbeiterschaft. Oder es gab auch andere historische Wege, die wir nicht wiederholen wollen. Und ich finde, an dem Punkt muss man es endlich ernst nehmen und auch die Wut der Menschen angesichts dieser Zahlen ernst nehmen. Und dass die Menschen was davon haben, wenn die Wirtschaft wächst, ist jetzt wissenschaftlich nicht komplett erwiesen, ehrlich gesagt.
Das glaube ich aber schon.
Ein Punkt, den man da vielleicht noch machen kann, weil an einer Stelle fand ich das schon bezeichnend, wo gepfiffen und gebuht wurde, als der Kanzler ja über das Rentensystem gesprochen hat und einfach mal im Grunde genommen die Problematik des demografischen Wandels recht sachlich sozusagen aufbereitet hat. Früher in den 60er Jahren haben 6 Beitragszahler einen Rentner finanziert. Jetzt sind es K2 und wir bewegen uns auf 1,5 hin. Dass das so bei einem Umlagefinanzierungssystem nicht mehr trägt, ist auch irgendwie eigentlich ein No-Brainer. Und ich finde, das muss man auch ansprechen können. In der Tat, Merz neigt dazu, so ein bisschen rhetorischer Grobmotoriker zu sein und kann durchaus manchmal ein bisschen sensibler vorgehen, auch beim Verpacken seiner Botschaften. Aber dass dann an der Stelle gebuht und gepfiffen wird, finde ich, ist ja auch ein Stück weit irgendwie Realitätsverweigerung.
Sie sind Mitglied der Rentenkommission des DGBs, also vielleicht, wie kommt das bei Ihnen an, wenn er sagt, das ist Mathematik, Demografie und Mathematik, dass es nicht mehr reicht?
Na gut, der eine Punkt ist, seit es umlagefinanzierte Sicherungssysteme in Deutschland gibt, ist dieses Ungleichverhältnis immer in die Richtung gegangen, wie Sie es beschrieben haben. Es war bislang oder lange Zeit tragfähig. Warum? Weil die Produktivität gestiegen ist. Ne? Also die Menschen, die gearbeitet haben, haben mehr erwirtschaftet, sodass das auch ging. Das heißt, es ist jetzt nicht nur die Frage, wie stehen Geburten und auch Zuwanderung im Verhältnis zu Menschen, die Renten beziehen, sondern es ist auch die Frage, wie entwickelt sich unsere Produktivität. Ich will aber einen anderen Punkt gerne noch ansprechen, der mich beispielsweise in der Rentendiskussion stört oder der Leute aufregt. Ich finde, oft passt die Analyse nicht zu den Maßnahmen, die vorgeschlagen wird. Herr Merz rennt seit Monaten rum und sagt, das glaube ich ihm auch, dass er findet, es müsste nach seiner Analyse mehr Arbeitsvolumen sozusagen stattfinden. Ja, er sagt dann, wir müssen mehr arbeiten. Und dann kommt bei Vorschlägen zum Rentensystem immer als erstes der Hinweis, na, was ja sofort weg muss, ist die sogenannte Rente mit 63. Also gibt es so gar nicht mehr, aber dass man abschlagfrei nach 45 Beitragsjahren in Rente gehen kann. Jetzt gucke ich mir die Statistiken an und sehe, die Menschen, die diese Regelung nutzen, haben im Schnitt 46 Versicherungsjahre auf dem Buckel. Der durchschnittliche deutsche Altersrentenempfänger geht mit 40 bis 41 Jahren in Rente. Das heißt, diese Gruppe, über die da geredet wird, haben im Schnitt schon 5 Jahre mehr Versicherungen, also versicherungspflichtig gearbeitet als andere. Das passt nicht zu der Aussage, dass wir als Gesellschaft mehr arbeiten müssen. Dann müsste man gucken, wo sind denn die Gruppen in der Gesellschaft, zum Beispiel Akademiker, die später einen Berufseinstieg machen, bei denen das nicht der Fall ist. Und dass die sich dann hinstellen und sagen, ey, das, sorry, du redest an meiner Lebensrealität vorbei, das verstehe ich schon gut.
Aber da noch ein Punkt, da wissen Sie auch, dass das vor allem Gutverdiener sind, die die Rente mit 63, jetzt 64 und ein paar Monate in Anspruch nehmen. Bankangestellte etc., also nicht unbedingt die SPD ja eigentlich damit entlasten wollte, nämlich den Dachdecker und die körperlich schwere Arbeit leisten.
Und die arbeiten ja dann teilweise noch weiter. Die bekommen dann die volle, ungekürzte Rente und arbeiten dann weiter. Das heißt, da ist gar kein Bedarf, weil die so kaputt gearbeitet sind, sondern die verdienen einfach mehr zu Lasten aller anderen Rentner und Beitragszahler.
Das kann man auch alles machen. Ich will das gar nicht ideologisch ausdiskutieren.
Aber das ist schon mal gut. Wenn Sie sagen, das kann man machen, dann sind wir uns schon mal mit einem Punkt einig.
Mir ging es einfach nur um den Punkt zu sagen, Analyse und Maßnahmen müssen zusammentreffen, weil ansonsten verliert man Leute in der Diskussion. Ja, genauso, wenn man eben sagt, also Herr Spahn zum Beispiel, der letztes Jahr in der Diskussion sehr prominent gesagt hat, er findet das auch, sogar er findet mit der Vermögensentwicklung in Deutschland, wie Sie es auch gerade ausgeführt haben, das geht in eine ungesunde Richtung. Aber wenn dann jetzt Vorschläge zur Steuerreform gemacht werden, bewegen wir uns wieder nur im Einkommensbereich. Ich habe jetzt auch keinen Schmerz damit, wenn irgendwie ab 300.000 im Jahr jemand noch 2 Punkte mehr zahlen muss. Es trifft bestimmt keine armen Leute. Aber an der Analyse, dass wir da was Auseinanderklaffendes haben, dass uns das übrigens auch Innovation in der Gesellschaft kostet, weil oben die Haufen einfach immer größer werden und unten Menschen kein Kapital für einen sozialen Aufstieg haben, an dieser Tatsache ändert das erstmal gar nichts.
Ja, also wie ungerecht ist unser Steuersystem, unser Einkommensteuersystem?
Also wie gesagt, wir müssen gucken, schauen wir auf Einkommensteuer oder schauen wir auf andere Steuerarten. Erstmal müssen wir feststellen, dass wir ein Hochsteuerland sind. Also wir besteuern weit überdurchschnittlich hoch.
Bei Einkommen,
ja, aber trotzdem, Einkommen, das ist ja Erwerbstätigkeit. Bei Kapital gibt es halt die Grundsteuer, die hier in Berlin auch besonders hoch ist, wie wir alle Eigentümer hier erfahren dürfen. Aber wenn wir beim Einkommensteuerrecht sind, dann ist es leistungsfeindlich, weil diejenigen, die so im Facharbeiterniveau sind und die mehr arbeiten wollen, weil wir alle sagen, ja, es ist auch gut, wenn das Arbeitsvolumen, sagt ja sogar Herr Klingbeil, wenn das Arbeitsvolumen steigt, für die lohnt sich's einfach nicht, weil man 49,3% Abgaben hat für einen Single, dann Steuern und Abgaben, dann lohnt es sich einfach nicht.
Vor allem rutscht man ja relativ früh schon in den Spitzensteuersatz, also eben gut verdienender Facharbeiter, und der bleibt dann ja bis zur Reichensteuer, also bis zu 270.000, und da glaube ich, kann man schon mal überlegen, ob man das nach rechts verschiebt, was ja jetzt gerade auch Dinge sind, die diskutiert werden, dass der Spitzensteuersatz später greift, aber da dann quasi auch ein bisschen abgeflacht wird, also dass die Kurve eben ein bisschen flacher verläuft.
Deutlich abgeflacht wird. Also ich meine, wir reden von 210.000 zu 277.000, das ist schon ein erheblicher Einschnitt, und 85.000, also die Erhöhung wiederum der Bemessungsgrenze ist ja auch schon ein deutlicher Schritt in die Richtung, die Sie erwähnen, und da ist ja tatsächlich die Union schon relativ weit gegangen. Also so, das ist ja auch, war ja bisher sehr toxisch, das ist ja immerhin auch ein gewisses Angebot, und was nicht genau die belastet, die Sie erwähnen.
Also ist der Punkt Steuerreform ist ja einer der Punkte, über den die Koalition sich da einigen muss. Herr Kühnert, was wäre denn für Sie das Wichtigste in dieser Reform? Also wenn man redet ja auch über die Mehrwertsteuer und alle möglichen anderen Sachen, wo sagen Sie, wäre es auch eine richtig gute Botschaft nach außen?
Na, ich kann Ihnen sagen, wie ich und wie die Finanzwende da drauf gucken, aber ich fange vielleicht mal bei den Koalitionären an. Ich finde, die Koalitionäre sind noch eine Antwort schuldig, ob ihre Steuerreform eigentlich auch was zur Schließung der Haushaltslücke beitragen soll oder nicht. Ne, man hört jetzt viel aufkommensneutral, das heißt ja auf Hochdeutsch übersetzt plus minus null für den Haushalt, wenn es gut läuft. Also da geht es um eine Gerechtigkeitsfrage im System, aber nicht um mehr Einnahmen für den Staat. Aber wir kommen von der Finanzplanung, der Finanzminister kommt von der Finanzplanung, wo er für den kommenden Haushalt schon eine gewisse Milliardenlücke noch zu füllen hat. Und die wird sukzessive in den nächsten Jahren immer größer. Das heißt, wenn die sich am Ende auf eine In-sich-Verteilung in der Einkommenssteuer einigen, können sie machen. Aber dann hat sich an der Lücke im Haushalt nichts geändert. Die muss woanders geschlossen werden. Ich höre dazu noch keine Vorschläge in der Größenordnung, wie es nötig wäre. Und deshalb komme ich wieder auf meinen Punkt mit der Vermögensfrage, weil ich glaube auch tatsächlich, auch ich, auch als jemand, der linkspolitisch persönlich steht, finde, dass wir bei einer Belastungsgrenze bei den Einkommen sind. Also was die OECD uns attestiert in Deutschland ist, dass wir mit Abgaben dazu, für die man dann natürlich auch was bekommt als Gegenleistung, dass wir da am oberen Ende sind. Aber wer von der OECD bei den Einkommensbelastungen spricht, darf nicht von der OECD schweigen, wenn sie uns seit Jahren in ihren Reports belegt, dass wir international selbst gegenüber USA und anderen sehr niedrig bei der Vermögensbelastung sind. Und ich finde, dem kann man sich unaufgeregt und ohne Schaum vom Mund zuwenden und also gucken, was da geht.
Vor allem ein Punkt dazu. Die SPD würde gerne die Einkommensteuerreform aufkommensneutral gestalten. Das heißt, dass man eben beim Spitzensteuersatz oder bei der Reichensteuer so anhebt, dass quasi die Entlastung der kleineren und mittleren Einkommen dann gegenfinanziert wird. Die Union möchte das nicht, weil sie sagt, da müsste man quasi die höheren Einkommen über Gebühr, also über 50, jenseits von 50, 60% besteuern. Deswegen wird man wahrscheinlich sogar bei einem Minus rauskommen. Das heißt, dass wenn man nennenswert entlastet, also mindestens mal 20 Milliarden in die Hand nimmt, sodass es auch spürbar bei den Leuten im Geldbeutel ankommt, dass man dann wahrscheinlich sogar noch eine größere Lücke wieder wird füllen müssen. Deswegen sprechen wir jetzt auch über Subventionsabbau, weil die Union natürlich gerne versuchen würde, über diesen Weg, den Rasenmäher, da auch quasi Gelder dann zu
aber
sparen.
Aber bei dem Punkt sagt der Merz ja, da haben wir einen Dissens mit der SPD, da kommen wir irgendwie nicht zusammen. Geklärt, ja. Herr Alsleben, wenn Sie jetzt mit Herrn Kühnert zusammen sich da was ausdenken müssten, wenn Sie jetzt im Kanzleramt säßen, wie sähe denn da, also was wäre Ihr Vorschlag?
Also ich glaube, wir würden uns sogar möglicherweise einigen bei Einsparvorschlägen. Also da würde ich ein paar Dinge bringen, die Ihnen vielleicht wehtun, vielleicht bei der Entwicklungshilfe, NGO-Förderung. Sie würden dann ankommen vielleicht mit, keine Ahnung, Pendlerpauschale oder Dienstwagenprivileg. Also und irgendwann würden wir uns auf 20 oder 30 Milliarden einigen, wenn dann eine Nettoentlastung verbunden ist. Wo wir uns nicht einigen, ist bei der Vermögensteuer, weil ich will das jetzt auch mal sagen, der Unterschied zwischen uns und anderen Ländern ist eben, wir haben als einziges Land auf der Welt einen familiengeprägten Mittelstand, der uns durch alle Krisen gebracht hat und der jetzt gerade in dieser Krise wieder möglichst lange versucht, die Arbeitsplätze hier zu halten, während DAX-Konzerne schon längst im Ausland nur noch investieren. So, und wenn wir das Problem bei der Vermögensteuer ist, das Betriebsvermögen zu schonen und das Privatvermögen zu belasten, das ist fast unmöglich. Also es ist sehr schwer. Und das ist ja auch das Problem bei der Erbschaftssteuer und so weiter. Und deswegen einfach der Ruf nach Vermögensteuer, der belastet genau den familiengeprägten Mittelstand.
Aber auch da gibt es Unterschiede. Es gibt auch sehr große Familienunternehmen.
Ja klar, aber sie nehmen es dann aus der Substanz. Ja. Und die haben ja jetzt schon Probleme mit dem Ertrag, alles in Investitionen zu bringen und die Leute zu halten. Wenn sie jetzt noch in die Substanz reingehen, dann haben sie es ja noch schwerer.
Also die Modelle, die es gibt, also es gibt verschiedene Modelle und die gehen nicht alle in die Substanz, sondern gehen tatsächlich an ein Betriebsvermögen der Einzelnen, also die Aktien, die dann die Unternehmer haben. Es geht nicht an die Substanz der Betriebe zwangsläufig. Und schon mit so einem Modell kommt man auf zufälligerweise ungefähr 17 Milliarden, würden das eine oder andere Haushaltsloch doch im Moment schließen. Also es gibt sehr unterschiedliche, aber es gibt sehr unterschiedliche Modelle. Das müsste man sich doch zumindest mal
ist ja sehr kompliziert. Also das ist ja die komplizierteste Steuer von allen, weil sie unglaublich viel Personal in den Finanzämtern und in den Betrieben brauchen, um das überhaupt richtig zu bewerten. Also
aber wir haben es schon mal falsch gemacht, daran könnte man sich dann orientieren,
genau,
aus den Fehlern lernen.
Genau, deswegen ist es verfassungswidrig im Moment.
Genau, und da hat man dann schon mal ein gutes Beispiel, wie man es nicht macht und dann vielleicht besser machen. Wäre doch zumindest mal ein Ansatz.
Bei der Erbschaftssteuer wird ja auch jedes Modell immer für verfassungswidrig erklärt. Also ist ja eins nach dem anderen.
Verfassungswidrig erklärt wird die Ungleichbehandlung zwischen Betriebsvermögen anderen Arten.
Aber die ja politisch gewollt war von allen Beteiligten, weil man die Betriebsvermögen erhalten will.
Naja, aber beim letzten Mal, und das wissen Sie auch, ist insbesondere für die allergrößten Betriebsvermögen, also wir reden über Multimillionen und Milliarden, und da sind wir dann auch nicht mehr beim Schraubendreher aus Baden-Württemberg, sondern da sind wir bei Deichmann, Dr. Oetker und diesen Größenordnungen und der Lidl-Gruppe angekommen. Da gibt es eine Ausnahme. Das heißt, da sind Leute, die haben von Hause aus Milliardenvermögen, und die sind nicht alle in Betrieb drin, sondern die sind natürlich auch gestreut. Da ist auch Immobilien, da sind Barvermögen und anderes mehr. Und die können das mit Steuergestaltung so machen lassen, dass sie effektiv mit 1, 2, 3% Besteuerung rausgehen. Und das ist einfach eine Ungleichbehandlung. Und daher auch jenseits hiervon jetzt Staatseinnahmen. Ich finde es einfach ungerecht. Wir haben bei der Erbschaftssteuer eine Steuer, die der Gesetzeslage nach genauso wie die Einkommenssteuer progressiv sein soll. Also nach dem Prinzip, wer mehr bekommt, gibt auch mehr ab. Beim Einkommen ist das ganz normal. Dort wird es ins Gegenteil verkehrt bei der Erbschaftssteuer durch die Ausnahmen. Und das sagen ja immer wieder Leute in Umfragen. Herr Fallois hat leider vorhin nur auf die Sonntagsfrage Bezug genommen und seine, ich würde mal sagen, Politikberatung für die Union daraus abgeleitet. Er könnte auch auf Umfragen Bezug nehmen, in denen Menschen immer und immer wieder sagen, wir finden die allergrößten Vermögen im Land, kürzlich gerade, glaube ich, auch im Deutschlandtrend noch mal rausgearbeitet, die könnten schon mehr beitragen. Ja, Sparmaßnahmen sind nicht alternativlos.
Und ich will noch mal ganz kurz dran erinnern, Herr Merz hat doch mal für BlackRock gearbeitet, diesen Vermögensverwalter als Aufsichtsrat für die deutsche Sparte. Und in seinem Anlegerbrief dieses Jahr hat der CEO von BlackRock, Larry Fink, gesagt, der Kapitalismus funktioniert leider nicht mehr für genug Menschen. Also wenn es von der Seite kommt, dann muss doch da irgendwas falsch sein. Und
ja, der meinte aber bestimmt nicht Deutschland, sondern der meinte andere Regionen in
der Welt. Der meinte schon global funktioniert es so nicht mehr, weil die globale, ich habe vorher die Zahlen ja auch genannt, die globale Ungleichverteilung wieder wie vor 100 Jahren aussieht.
Also der Kapitalismus hat weltweit erstmal dafür gesorgt, dass ganz viele Menschen aus der Armut rauskamen, die es vor 50
Jahren
noch waren.
Nicht mehr war die Formulierung.
Ja. Und,
nicht mehr war die Formulierung. Das ist doch ein interessanter Unterschied. Irgendwas scheint ein bisschen ausgeufert zu sein, was man vielleicht wieder einfangen müsste. Wir reden doch vor allem auch über ein politisches Problem. Wir reden doch alle in facto auch über eine gewisse Partei, die als Bedrohungsszenario hinter uns allen steht und die Wut der Menschen da draußen. Und irgendwie muss man da doch Wege finden, wie man dieses Gefühl der absoluten der Krise, der Ungerechtigkeiten irgendwie einfängt.
Aber in Norwegen haben sie ja genau das gemacht. Da wurden Steuern erhöht, auch Vermögenssteuern. Und was ist passiert? Es sind hunderte Millionäre und Milliardäre aus dem Land raus. Dann fühlen sich die Leute vielleicht besser, weil jetzt weniger Ungleichheit ist. Aber die Steuern werden woanders gezahlt. Ich meine, das kann doch nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
Sie wissen ja, dass wir eine Wegzugssteuer in Deutschland haben seit Anfang der 70er Jahre, die genau das verhindert.
Nee, verhindern kann die das nicht. Das kann die ganz bestimmt nicht.
Also was auf jeden Fall ganz wichtig ist, ist, dass diese Regierung Handlungsfähigkeit demonstriert. Am Ende, egal worauf man sich einigt und wie hoch dann vielleicht so eine Reichensteuer wird oder ob man noch Teile bei der Erbschaftssteuer reformiert, wo ja auch noch ein Verfassungsgerichtsurteil ansteht und welchen Preis die SPD dann auf der anderen Seite zahlt, es wird nötig sein, ein Paket zu schnüren.
Aber geht es vor allem um ein Zeichen, um ein Symbol, Signal oder geht es tatsächlich eben auch um das Geld, was eben fehlt?
Beides. Also ich glaube, es ist von beiden Seiten wichtig, ein paar Punkte zu machen, um das quasi auch in das eigene Klientel hinein zu verkaufen, weil man ja auch Abstriche macht an anderer Seite. Also ich glaube, das muss ein ausgewogenes Paket sein, sodass alle irgendwie am Ende über diese Brücke können. Aber gleichzeitig geht es natürlich darum, die Sozialversicherung zu reformieren. Wenn wir nichts machen, bewegen wir uns auf Abgabenlast 50% zu. Also wir sind jetzt bei 42, 40% war ja lange so diese psychologische Schallmauer, die es nicht zu durchbrechen galt. Und wenn wir davon sprechen, dass der Standort Deutschland wieder wettbewerbsfähig sein soll und auch attraktiv für Fachkräfte, dann müssen natürlich die Lohnnebenkosten runter. Und deswegen ist beides wichtig. Also einerseits natürlich auch dem politischen Koalitionspartner etwas gönnen, dem Partner, aber gleichzeitig auch Reformen auf den Weg bringen, die Systeme wieder zukunftsfest machen.
Also wie kommt man da wirklich zusammen? Weil im Moment hat man das Gefühl, dass beide eigentlich in eine ganz andere Richtung wollen, Herr Alsleben. Sehen Sie eine Möglichkeit, wie SPD und CDU da wirklich an einem Strang ziehen? Und ich meine, beim letzten Koalitionsausschuss gab es den Tankrabatt, dann gab es die 1.000 Euro, die jetzt eingekassiert worden sind vom Bundesrat. Also eigentlich doch was ganz Kleines. Also
Also ich glaube, erstmal brauchen Sie einen Konsens, dass Wachstum notwendig ist. Wenn ich hier schon höre, dass es im linken Spektrum Leute gibt, die sagen, ja, von Wachstum profitieren ja die Menschen nicht unbedingt. Also das ist die Grundvoraussetzung. Wir müssen alle uns einig sein, wir brauchen Wachstum. Und wie kriegen wir das Wachstum? So, und dann glaube ich eben, es muss ein großes Paket sein. Weil wenn Sie anfangen, kleine Pakete zu machen, wird immer jeder gucken, wer hat sich da mehr durchgesetzt. Bei einem großen wird das ein bisschen verschwimmen. Da werden alle ein bisschen bluten müssen, aber alle kriegen auch eine Verheißung. Das ist übrigens das Problem bei der Gesundheitsreform. Klar, toll, die größte Gesundheitsreform seit vielen Jahren. Aber wo ist denn da die Verheißung? Wo ist denn die Nettoentlastung für die Leute? Es wird überall gekürzt, man muss höhere Zuzahlungen machen, Beitragsbemessungsgrenze steigt, man muss teilweise mehr zahlen. Aber es gibt gar keine Beitragssenkung.
Wobei das nur der erste Schritt ist. Ne? Da, ja gut, also aber muss man fairerweise sagen, trotzdem, da ist ja noch eine Strukturreform geplant.
Ja, die dann soll man eben warten, bis die Strukturreform ist. Weil die Leute müssen doch das Gefühl haben, jetzt, okay, ich muss hier und da mehr zahlen, aber unterm Strich habe ich mehr netto. Dann lohnt es sich.
Ich würde gerne noch ganz kurz klarstellen, dass ich nicht gegen Wachstum bin. Ich habe nur gesagt, Wachstum kommt nur bedingt bei den Menschen an. Das ist eine ganz andere Aussage. Natürlich brauchen wir Wachstum. Und ich bin übrigens auch der Meinung, dass der DGB und die Gewerkschaften sich mehr bewegen müssten. Ich glaube auch, dass dort die Krise noch nicht in der Dimension, also angekommen, verstanden haben es, glaube ich, inzwischen alle, aber noch nicht Maßnahmen gefunden wurden, wie damit umzugehen ist. Ich glaube, man kann da durchaus eine Parallele ziehen, auch zu dem, was wir gerade in der Verteidigungspolitik erleben. Auch da hat es lange gedauert, bis Deutschland verstanden hat. Ich meine, die Grünen-Vorsitzende, habe ich vorher noch mal gesehen, hält jetzt gerade irgendwie einen Vortrag da über die gemeinsame nukleare Abschreckung Europas. Das ist schon eine gewisse Veränderung. Und so eine Veränderung brauchen wir auf jeden Fall auch bei genau diesen Fragen. Also so nicht nur allein in eine Richtung, das ist ganz sicher.
Herr Kühnert, wie sehr kann sich die SPD da bewegen? Wie sehr muss sie sich bewegen? Die SPD steht noch schlechter da als die Union bei den Umfragen. Sie hat eine Doppelspitze, die halt eben wichtige Ministerämter haben. Finanzminister, Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Baas und auch gleichzeitig Parteivorsitzende. Also wie sehr kann das eigentlich funktionieren, dass sie sowohl sozusagen dieses DGB-Klientel mitnehmen, als auch wirklich mit der Union gemeinsam vorankommen?
Ja, ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, dass wir wie von so Kita-Gruppen sprechen, dass da Kinder dann auf den Ausflug mitgenommen werden müssen. Das sind ja, ne, man kann anderer Meinung sein, aber das sind ja begründete Anliegen. Und ein klares Anliegen aus Teilen der SPD, so wie ich es wahrnehme. Ich bin nicht mehr aktiver Politiker der SPD.
Aber Sie kennen die Partei.
Ja, natürlich. Ich kriege es mit. Und von dort gibt es doch vor allem Reaktionen, auch aus Gewerkschaftsbewegungen, Sozialverbänden und anderen, die zum Beispiel sagen, wir kaufen die Argumentation der Alternativlosigkeit nicht. Und zu sagen, na, wir alle müssen jetzt den Gürtel enger schnallen und Einschnitte hinnehmen. Weil die dann halt sagen, ja, dann gibt es so schöne Sätze, wir sparen überall 1% oder gehen 5% runter mit dem Rasenmäher bei verschiedenen Maßnahmen. Dann werden die Debatten konkret. Und dann wird plötzlich das Hautkrebs-Screening gestrichen und dann gibt es den Unterhaltsvorschuss für die über 12-jährigen Kinder nicht mehr, was wir mal hatten. Dann wird über Elterngeldkürzungen gesprochen. Und ich finde es richtig, dass Leute erstmal einen inneren Impuls in so einem Moment haben zu sagen, stehen wir wirklich so am Abgrund als Land, dass wir uns die Hautkrebsvorsorge nicht mehr leisten können? Haben wir wirklich alle Maßnahmen schon ausgeschöpft? Ist jeder schon an seiner Belastungsgrenze dran, dass das jetzt der nächste Schritt sein muss, im Gegenwert von dann irgendwie wahrscheinlich einem kleckrigen zweistelligen Millionenbetrag im Jahr?
Wo würden Sie denn ansetzen? Was würden Sie denn sagen, auf was könnten wir denn verzichten?
Na gut, ich habe vorhin durchaus auf Punkte hingewiesen. Und ich finde übrigens, ich habe nicht mal das Wort Vermögensteuer in den Mund genommen. Mein Arbeitgeber Finanzwende arbeitet gar nicht dazu, aber wir reden durchaus über die Erbschaft. Steuer, wo die Lücke jährlich bei etwa 8 bis 10 Milliarden im Moment liegt, auf die der Staat verzichtet, weil er eben Sonderregeln schafft. Einen anderen Bereich hat der Finanzminister jetzt kürzlich angesprochen, das finden wir auch sehr gut. Er hat nämlich das Thema Kryptobesteuerung angesprochen und darauf hingewiesen, dass wir eine Steueroase innerhalb Europas sind als Bundesrepublik Deutschland. Nur bei uns kann man Bitcoin, nachdem man sie ein Jahr gehalten hat, wenn man sie mit Gewinn verkauft, steuerfrei weiterverkaufen. Welchem Arbeitnehmer ist das eigentlich zu erklären, dass er die vorhin ausgeführten Belastungen auf sein Arbeitseinkommen hat, während Leute, die das Privileg haben, so viel Geld zu haben, dass sie mit Bitcoin handeln können, ist das steuerfrei.
Aber jetzt haben wir dort reden wir über mehrere Standortvorteil. Ja, jetzt sag mal einmal einen Standortvorteil.
Was hat denn die allgemeine Bevölkerung von diesem Standortvorteil?
Ja, weil es Unternehmen gibt, die sich in dem Bereich engagieren und die freuen sich, dass sie in Deutschland sind ohne Kryptobesteuerung.
Und jetzt nochmal die Frage: Und was hat die allgemeine Bevölkerung in Deutschland
daraus? Ja, wenn diese Unternehmen in Deutschland Arbeitsplätze schaffen und andere Einkommensteuern oder Körperschaftsteuer zahlen,
wo sind die werktätigen Massen in der Bitcoin-Wirtschaft?
Ja, Massen weiß ich nicht, aber es können doch trotzdem Tausend sein. In El Salvador ist Bitcoin zur Landeswährung geworden. Glaube, und da sind sehr viele Millionäre und Milliardäre hingezogen.
Also Auswanderung ist ein Problem, aber nicht nach El Salvador.
Wir haben über 1 Billion Steuereinnahmen. Und jetzt ist der erste Gedanke, der einem SPD-Menschen kommt, ach, lass uns doch noch eine Steuerung.
Hier sitzt kein SPD-Mensch.
Ja, SPD sind Mitglied. Ja, sind Mitglied. Aber der erste Gedanke ist, lass uns noch eine Steuer einführen. Für irgendwo, wo wir noch keine haben.
Naja, also das ist genau das Gleiche wie bei der Erbschaftssteuer. Es geht nicht um eine neue Steuer. Ich fordere auch überhaupt nicht und auch mein Arbeitgeber nicht, dass der Staat mehr Einnahmen braucht. Ich bin völlig einverstanden, wenn jemand sagt, mit diesem Geld kann an anderer Stelle entlastet oder eine andere Steuer, zum Beispiel eine Konsumsteuer, gesenkt werden. Ich gehe nur nicht mit zu sagen, dort sind alle schon an ihrer Belastungsgrenze. Gucken Sie sich das auch steuerhistorisch an. Die Erzählung, dass alles bei uns immer teurer wird, stimmt einfach nicht. Wir kommen historisch in der Bundesrepublik von Körperschaftssteuern, die waren mal beim Dreifachen von heute.
Und wo würden Sie denn sparen? Also wenn wir jetzt nicht über Steuererhöhungen, wo würden Sie denn sparen?
Ich versuche mal die Klammer vielleicht darüber zu machen. Man kann ja einerseits
zwischen CDU und SPD
versuchen, Ungerechtigkeiten abzubauen. Ja. Also ich glaube, es gibt so ein Gefühl auch in der Bevölkerung, dass zum Beispiel so große Digitalkonzerne, dass das irgendwie ungerecht ist, dass die eben nicht ihren angemessenen Anteil an der Steuer bezahlen, weil sie dann irgendwo sitzen in irgendwelchen Steueroasen, aber gleichzeitig auch das andere tun. Zum Beispiel einfach den Sozialstaat ein Stück weit zurückbauen. Und es muss jetzt nicht das Hautkrebs-Screening sein. Ich glaube, es gibt für jede Einzelmaßnahme auch immer x Gründe, warum die gut und berechtigt sind. Und gerade bei der Vorsorge, glaube ich, ist es doppelt berechtigt zu sagen, lieber in Prävention investieren, als dann danach irgendwie den ganzen Rattenschwanz, was dann irgendwie die Erkrankung ist. Aber das sind nochmal Spezialthemen und Spezialdebatten. Aber ich glaube, es zeigt einfach, wie schwierig es ist, überhaupt eine Maßnahme mal abzuschaffen, weil natürlich die Besitzstandswahrung sehr groß ist, die Reflexe bei jeder Maßnahme, egal ob das Elterngeld ist oder wo auch immer drüber gesprochen wird. Deswegen wäre es schon wichtig, ein großes Paket auf den Weg zu bringen, weil wenn man ansonsten über Einzelmaßnahmen anfängt zu sprechen, dann wird sich immer eine Lobbygruppe finden, die sagt, warum genau da nicht gespart werden kann. Und der Sozialstaat, wir sind bei einer Quote von über 30%, das war auch schon mal niedriger. Auch die Staatsquote ist sehr groß und ich glaube, dass man da durchaus runterfahren kann und mehr investieren. Das will die SPD ja eigentlich auch, mehr investieren in Zukunftstechnologien, in Infrastrukturen, weniger in Konsum.
Ja, und dann hat man jetzt einen Koalitionsvertrag, da steht eine Gastrosteuer drin, eine Mütterrente und noch Agrardiesel, alles von der CSU reinverhandelt.
Von Anfang an,
wäre das so ein Punkt, wo man sagt, vielleicht müssen wir doch nochmal diesen Koalitionsvertrag neu schreiben?
Ja, ich fand den von Anfang an falsch, aber in den jetzigen internationalen Rahmenbedingungen ist er erst recht falsch. Also man könnte es jetzt auch gut begründen, dass man sagt, meine Güte, jetzt ist noch ein bisschen was dazugekommen, lass uns doch nochmal das neu verhandeln. Ja? Aber selbst in diesem, aus meiner Sicht in vielen Punkten falschen Koalitionsvertrag, waren ja richtige Dinge drin, wie zum Beispiel eine Einkommensteuerreform mit Entlastung der kleinen und mittleren. Warum ist das nicht längst auf den Weg gebracht worden? Andere Dinge sind ja auch auf den Weg gebracht worden. Also, dass die Gewerkschaftsbeiträge absetzbar werden, das wurde ganz schnell gemacht. Ja, also dann kann man doch mal bei den Dingen, die die Menschen wirklich betreffen, ansetzen.
Ja, eben auch die Mütterrente, die ja noch nicht mal an die Frauen ausgezahlt wird, die wirklich bedürftig sind. Also das ist ja im Grunde genommen
der Treppenwitz. Wahltaktisch hat Söder was gebracht bei der Kommunalwahl. Ja, also es hat gar nichts gebracht.
Aber jetzt den Koalitionsvertrag nochmal aufzustellen, in der Situation, wo die Fraktionen ja doch auseinandergehen. Ja. Also die Regierung mag, da ist er noch viel enger beisammen als die Fraktionen tatsächlich der Bundesregierung.
Den kann man ja liegen lassen. Also man macht jetzt einfach was Neues. Ja, also,
mit Blick auf die Reform steht eh nicht viel drin, außer dass x Kommissionen eingesetzt werden.
Genau. Ja. Wie viel Rückhalt haben die jeweiligen, die handelnden, die Regierenden in ihren Fraktionen? Herr Kühne, was würden Sie sagen? Wie stark steht die SPD-Fraktion und wie beobachten Sie auch die CDU-Fraktion jeweils hinter den Menschen im Kabinett?
Meine grundsätzliche Beobachtung, auch nach der Zeit in der aktiven Politik, ist, dass der Politikbetrieb in Deutschland, und das meint mehr als Parteien, das umfasst auch Verbände, auch Medien teilweise, sehr in Ritualen nach innen gefangen ist. Ja, auch manche Talkshow, ich nehme mich gar nicht davon aus, geht manchmal in manchen Debattenteilen in diese Richtung, dass vor allem Rückversicherungen in die eigenen Reihen stattfinden, dass Glaubensbekenntnisse nochmal betont werden. Und das ist natürlich, je komplexer es wird, überhaupt in einer sich zergliedernden demokratischen Landschaft noch Mehrheiten zu bilden, desto abträglicher sind solche Prozesse, ja, weshalb in einer idealen Welt ich mir wirklich wünschen würde, dass wir mal ein halbes Jahr quasi eine Weltgeschehenspause hätten, in der all diese Institutionen auch für sich selber nach innen in einen Reformprozess mal reingehen könnten mit der Frage, wie müssen unsere Entscheidungsfindungs- und Legitimationsprozesse eigentlich aussehen. Ich will nicht hin zu einem Modell wie in Frankreich, wo wir dann so eine Präsidentenpartei haben, wo einer an der Spitze steht und sagt, wo es lang geht, hat sich auch nicht als besonders tragfähig oder besonders reformfreundlich am Ende erwiesen, aber die Welt ist schneller geworden, die Entwicklungen sind schneller geworden, die Einflüsse werden extremer und ich habe nicht den Eindruck, dass unsere Prozesse darauf reagieren und das bildet sich im Parlament natürlich auch ab. Ich habe schon bei den meisten Abgeordneten, auch wenn ich mit Unionsabgeordneten beruflich zu tun habe, den Eindruck, dass ich da viele treffe, die mir Sachen sagen oder signalisieren, die nicht einfach für sie sind. Das nehme ich durchaus wahr, aber ich sehe an der Spitze eben Leute, beispielsweise Herrn Merz, der, glaube ich, sich die größeren Schwierigkeiten vor seinem Amt gemacht hat als im Amt. Also er wird jetzt, ne, in dem, was er oft sagt, eher zu dem Bundeskanzler, der den Laden auch zusammenhalten und die Widersprüchlichkeiten im Blick haben muss. Aber er wird halt andauernd konfrontiert mit Sachen, die er in der Zeit als Oppositionsführer und Kandidat gesagt hat und die einfach übers Ziel hinaus und zu absolut waren. Und ja, das fällt ihm und irgendwie uns allen jetzt auf die Füße.
Ja, aber müsste man ihm dann jetzt nicht zugestehen in der neuen Rolle, muss man ihm dann nicht auch mehr zutrauen in dem Sinne, dass man sagt, dass man eben nicht mehr nur noch auf das Alte schaut, sondern sagt, er muss es ja jetzt hinkriegen. Ja, also wie sehen Sie, ist es letztendlich dann doch die Kommunikation von Merz, die nicht gut ist?
Also er hat natürlich Erwartungen geweckt, auch an die eigenen Leute. Dafür haben sie ihn ja auch gewählt, die wahrscheinlich so nicht erfüllbar waren. Aber andererseits muss man sagen, dass so wenig erfüllt wurde. Das liegt ja nun an der SPD, wo man ja meinen könnte, also wenn es noch die Agenda SPD von Gerhard Schröder wäre, dann hätten die schon längst viel mehr gemacht. Dann hätten die schon längst Reformen auf den Weg gebracht und stünden, glaube ich, auch in den Umfragen besser da. Denn wir sehen ja die SPD-Wahlergebnisse an der Basis, wo die Pragmatiker sind, die für Wirtschaft sind, die bei der Migration genauer hinschauen, die sind gut.
Wie sehr sind Sie enttäuscht von Merz?
Ja, ich hätte mir schon mehr erwartet. Ich weiß nicht, das mit der Richtlinienkompetenz, das ist so eine theoretische Sache. Wie soll die denn praktisch aussehen? Also soll er dann Herrn Klingbeil und Frau Baas anweisen, den CDU-Gesetzentwurf im Kabinett durchzusetzen? Das ist es nicht. Aber wenn man natürlich sagt, egal was kommt, wir gehen immer mit der SPD, dann ist die Verhandlungsposition natürlich schlecht. Ja, also das ist ja wie, wenn Sie einen Vertrag schließen mit jemandem und sagen, egal wie dein Produkt ist und egal wie hoch der Preis ist, ich kaufe immer bei dir. Dann wird der Preis halt auch hoch und das
Produkt schlecht. Aber die CSU geht auch nicht immer mit. Herr Söder hat jetzt im Bundesrat auch gegen die Entlastungsprämie gestimmt. Also
es ist in der Tat so, dass in der CDU die S-Allianz schon gefürchtet wird, also zwischen CSU und SPD, weil die sich auch in den Koalitionsverhandlungen eben beim Thema Rente sehr schnell einig waren und dann an der CDU vorbei sozusagen Mütterrente und Rentenniveau beschlossen haben. Und zu dem Punkt, dass wegen der SPD noch nicht so viel auf den Weg gebracht wurde, würde ich mal sagen, auch in den eigenen Reihen in der CDU wird ja kritisiert, dass die CDU zum Beispiel schlecht vorbereitet auch in so einen Koalitionsausschuss wie Willer-Borsig ging und dass man deswegen mit zwei Ideen der SPD am Ende rauskam. Also kann man schon mal fragen, wo ist denn die Idee der CDU für eine kurzfristige Entlastung? Also der Tankrabatt war keine CDU-Idee und die Prämie auch nicht. Aber nochmal zu der Machtarithmetik oder der generellen Koalitionszusammenarbeit. In der Fraktion haben die ja einen Mechanismus gefunden, auch Dinge, konfliktbehaftete Themen abzuräumen. Also interessanterweise haben Spahn und Mürsch, die ja wirklich aus komplett anderen Welten kommen, einen ganz guten Zugang gefunden zueinander. Also die hatten so ein Erweckungserlebnis, nannte sich Prosius Gersdorf und danach gab es ja dann diese Würzburg-Klausur, wo man gesagt hat, man setzt sich mal zusammen und versucht mal einfach irgendwie ein Gefühl für die andere Seite zu bekommen, wo da vielleicht auch Sensibilitäten sind und Befindlichkeiten. Und seitdem ist durchaus die Fraktion irgendwie so ein Zentrum geworden für Themen, die man abräumt. Da holt man sich auch manchmal den Minister oder die Ministerin dazu und die Fachpolitiker und versucht dann eben Themen wie beim Heizungsgesetz irgendwie abzuräumen.
Also das gibt dann so ein bisschen Hoffnung, Frau
Jung. Ein bisschen Zuversicht.
Ja, ein bisschen Zuversicht. Also ganz kurz zum Schluss, wie zuversichtlich sind Sie, dass man das zusammen hinkriegt?
Ja, ich fand den Hinweis auf Schröder tatsächlich wichtig. Nur Schröder konnte die Agenda 2010 machen. Ich habe das vorher schon mal gesagt. Vielleicht müsste tatsächlich Merz genau das umdrehen und in die Richtung der SPD gehen und was durchsetzen, was sehr ungewöhnlich wäre. Dann hätte ich Hoffnung tatsächlich. Also, dass Merz tatsächlich genau die Vorschläge, die jetzt von der Linken kommen, aufnehmen, aber natürlich in einem vernünftigen Programm, was wirtschaftlich funktioniert. Davon würde ich mir sehr viel versprechen.
Er hat ja schon 500 Milliarden Sondervermögen. Er war der Gralshüter der Schuldenbremse.
Das war aber kein Zugeständnis, sondern er hat am Ende schon noch erkannt, dass er die einfach braucht.
Ja, aber es war schon ein
Zugeständnis. Okay, dann nehmen wir noch einen zweiten Schritt.
Wir sind am Ende dieser Diskussion und der Koalitionsausschuss tagt noch im Kanzleramt. Wir sind gespannt, was rauskommt. Vielen Dank, Herr Arzlehm, Frau Moosbauer, Herr Kühnert und Frau Junge. Und wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden bei Phoenix, das wissen Sie. Und jetzt folgt Phoenix der Tag mit meiner Kollegin Katrin Vogel. Und morgen sind wir hier wieder für Sie da. Und dann fragen wir, macht Poker in Peking, Trump trifft Xi? Wir fragen das nicht, wir stellen das fest und sind gespannt, was dabei rauskommt. Bis dann. Tschüss.